Deutschlandfunk. Der Tag.
Das ist schon komisch bei der CDU. Die Partei sucht ja seit Tagen einen neuen Chef, aber niemand hebt die Hand. Und dann meldet sich auf einmal ausgerechnet Helge Braun. Da haben sich wahrscheinlich viele heute gefragt, Helge wer? Wir wollen gleich mal hören, welche Aussichten dieser Mann hat in der CDU und wie das Rennen läuft um den Parteivorsitz. Und dann gab es heute noch das hier.
Meine Damen und Herren, es ist 11:05.
Der RKI-Chef Lothar Wieler und neben ihm noch Gesundheitsminister Jens Spahn. Beide warnen vor einem düsteren Corona-Winter. Auf welche Einschränkungen können, müssen wir uns jetzt einstellen? Auch dazu hören wir heute mehr. Alles an diesem Freitag, dem 12. November 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Seit knapp einer Woche läuft in der CDU das Nominierungsverfahren für den Chefposten. Tagelang hat niemand gerufen, ich will es werden. Heute nun die ersten beiden Namen. Norbert Röttgen und, Überraschung, Helge Braun. Beide wollen. Das wollen wir genauer wissen. Von Stefan Detjen in Berlin. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, lass uns zunächst mal über Helge Braun sprechen. Der war, wenn ich das mal so sagen darf, in den letzten vier Jahren, die rechte Hand von Angela Merkel im Kanzleramt. Davor war er zumindest mir ziemlich unbekannt. Wie viele Chancen hat dieser Mann innerhalb der CDU?
Ja, total interessante Frage. Also das werden wir jetzt dann erfahren, wie das da aussieht. Und in der Tat war das ja auch für mich und für fast alle Kolleginnen und Kollegen hier im Hauptstadtjournalismus, die ich gesprochen habe, war das total überraschend, dass der Helge Braun da auf einmal um die Ecke biegt und sagt, er will CDU-Vorsitzender werden. Ich habe den auch wahrgenommen. Ich habe den seit Jahren beobachtet da im Kanzleramt. Da war er mal für so Modernisierungsthemen zuständig. Da habe ich das erste Mal ihn im Kanzleramt getroffen, ein Interview mit ihm gemacht. Dann haben wir ihn natürlich jetzt alle dann als Kanzleramtschef, also als den zentralen Manager des gesamten Regierungsgeschäfts sehen können, insbesondere in der Corona-Zeit. Helge Braun ist Arzt, also er hat da auch seine eigene Kompetenz eingebracht. Aber der ist vom ganzen Typus her, ist der jetzt eigentlich nie in Erscheinung getreten als so der Typ, ich strotze vor Ehrgeiz, Rampensau. Das ist so ein ganz ruhiger, auch von der Erscheinung her fast etwas behäbig wirkender Typ, der sehr ruhig in dieser Corona-Zeit sehr an der Sache immer orientiert, argumentiert hat. Und insofern, ja, ist das jetzt eine echte Überraschung und bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie das wird, wie er sich da als Wahlkämpfer in dem bevorstehenden innerparteilichen Wahlkampf zeigt und was die CDU dann darauf sagt.
Weißt du denn, was die Hintergründe sind für seine Kandidatur, seine Beweggründe?
Ja, es hat jetzt vorhin, kurz bevor wir uns hier zusammengeschaltet haben, hat es ein Pressegespräch mit ihm gegeben in Hessen. Er hat das als Videokonferenz aus seinem Wahlkreis gemacht. Da hat unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau daran teilgenommen. Der hat mir auch das berichtet und ich konnte die Töne auch anhören, was Helge Braun da gesagt hat. Und das ist ganz interessant, weil immer gesagt wurde, als das zum ersten Mal so gerüchteweise aufkam, naja, also das ist doch die rechte Hand von Angela Merkel und das ist der Kandidat des weiter so und ist das derjenige, der jetzt die CDU von die Mitglieder, von denen wir denken, dass so viele nach einem Typ wie Friedrich Merz dürsten, nach einer Zäsur, nach einem Neuanfang, nach einer Wende zu einem schärferen, konservativeren Profil, also dieser Helge Braun ist das doch nicht. Und er hat da gesagt, das können wir uns jetzt mal anhören, wie er sich da ganz bewusst in die Kontinuität Merkels stellt und diese Kritik an seiner Figur antizipiert und aufnimmt.
Es gibt in der Tat Leute in der CDU, die momentan sagen, es sei für die CDU sinnvoll, sich von Angela Merkel, der Regierung, den 16 Regierungsjahren irgendwie emotional oder inhaltlich zu distanzieren. So ist Angela Merkel momentan auch ausweislich aller Umfragen die beliebteste Politikerin der CDU. Wenn ich auf die letzten 16 Jahre zurückgucke, die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die Krisen, die wir bewältigt haben und auch den Punkt, wie wir bis dato durch Corona gekommen sind, dann sind das alles Dinge, wo ich jedenfalls der Auffassung bin, dass die CDU stolz sein kann.
Also da hört man nochmal diesen Duktus auch von Helge Braun und man hört sozusagen, was er macht. Er macht die Raute, also er macht das im Grunde, was Olaf Scholz im Wahlkampf gemacht hat. Und bei Scholz war das erfolgreich. Ob das jetzt bei den gut 400.000 CDU-Mitgliedern auch so erfolgreich ist, naja, mal gucken.
Also Stefan, ich erinnere mich an CDU-Parteitage, an Reden von Angela Merkel, wo selbst Angela Merkel im Gegensatz zu Helge Braun, den wir hier gerade wieder gehört haben, sehr kämpferisch geklungen hat. Kannst du dir Helge Braun vorstellen, wie er da vor Hunderten von Delegierten steht und eine kämpferische, mitreißende Rede hält, wo er das zumindest versucht, wo er vielleicht auch ein bisschen lauter wird, in den Saal etwas hereinruft? Kannst du dir sowas vorstellen oder hat es das schon mal gegeben?
Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, aber das ist das wirklich das Schöne an unserem Beruf, dass man sich überraschen lassen kann und manchmal Dinge erlebt, die man nicht für möglich gehalten hat. Und das ist ja nun auch die Geschichte von Angela Merkel. Das hat auch kein Mensch für möglich gehalten. Und die Vorbehalte, die gegen sie vorgetragen wurden, die hört man jetzt ganz ähnlich gegen Helge Braun. Und Angela Merkel hat die CDU-Basis damals wirklich begeistert. Aber das war natürlich alles vollkommen anders. Sie war die Frau, sie war die Quereinsteigerin. Sie stand für den Aufbruch, für die Erneuerung der Partei damals. Und die interessante Frage wird jetzt zunächst mal sein, was für eine Art von Wahlkampf die Partei da organisiert, wie die sich genau präsentieren können. Da soll es so Videokonferenzen geben, wo sich die Kandidaten dann vorstellen können. Und dann ist natürlich auch eine perspektivische Frage, was die Kandidaten der Partei dann versprechen für die Zukunft. Was wollen sie eigentlich sein? Bei Friedrich Merz geht natürlich alles davon aus, der tritt an und will alles. Da wird auch in der Partei jetzt drüber geredet, ist er überhaupt in der Lage zu sagen, er ist Vorsitzender und überlässt Ralf Brinkhaus den Fraktionsvorsitz. Mhm. Oder will der nicht? Haben wir schon immer wieder gehört, der will auch Fraktionsvorsitzender werden. Und bei Merz wussten wir immer, der will eigentlich Kanzler werden. Also will der jetzt auch gleich die Kanzlerkandidatur für sich. Das kann auch gegen ihn schlagen. Mhm. Braun könnte so ein Typus sein, der ganz bewusst auftritt, vielleicht auch dann, wenn er gewählt würde, dann gewählt würde als jemand, wo man sagt, naja, das ist so einer, der strotzt nicht so vor Ehrgeiz. Und wenn dann in 2 Jahren, sagen wir mal, wir sehen, da haben Leute nächstes Jahr wie Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen vielleicht überraschend erfolgreich die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Daniel Günther in Schleswig-Holstein vielleicht die Wiederwahl geschafft. Tobias Hans im Saarland. Das sind alles diejenigen, die da jetzt vor Wiederwahlen stehen als junge Ministerpräsidenten. Und je nachdem, wenn da einer von denen erfolgreich ist, dann hat man vielleicht auf einmal im nächsten Jahr nochmal einen ganz anderen Star. Und ich würde mal sagen, die Partei wäre natürlich klug beraten, diese Möglichkeit sich offen zu lassen und wenn es dann mal um Kanzlerkandidaturen geht, auch die noch mit im Blick zu behalten.
Gut, also das können wir sagen zum jetzigen Stand über Helge Braun. Dann, du hast Friedrich Merz auch schon erwähnt, über den können wir gleich noch sprechen. Dann hat sich heute noch ein weiterer Kandidat ganz öffentlich erklärt und seine Kandidatur bekannt gegeben. Das war Norbert Röttgen. Wie ist der heute aufgetreten in Berlin?
Ja, das war ja das Déjà-vu. Der kam heute Morgen hier wieder in die Bundespressekonferenz, in den bekannten Saal mit der blauen Wand, wo er letztes Jahr schon aufgetreten ist und gesagt hat, er tritt nochmal an für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das hat er jetzt wieder gemacht, hat eine lange Bewerbungsrede gehalten als das junge Gesicht der CDU, als jemand, der die Partei, der Erneuerung der Partei verspricht, in alle Seiten Signale aussendend. Also wir können mal hören, einmal an die Konservativen.
Für mich ist völlig klar, dass die CDU die legitime, demokratische, politische Heimat konservativ gesonnener Menschen in Deutschland ist.
Also Punkt 1 und dann, das ist glaube ich das ganz wesentliche Programmelement von Norbert Röttgen, das Signal an die jungen Wähler, die CDU ja fast kaum noch ansprechen konnte bei dieser Bundestagswahl.
Die CDU und ihr Vorsitzender in Person müssen Kompetenz und Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik verkörpern. Ansonsten werden wir von der jungen Generation gar nicht mehr gehört. Die hören uns gar nicht mehr zu.
Also vor allen Dingen dieser letzte Ton. Ich glaube, das ist der Kern der Programmatik von Norbert Röttgen.
Gut, und dann haben wir aller Voraussicht nach, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, in der kommenden Woche noch die Kandidatur von Friedrich Merz. Du hast schon ein bisschen was zu ihm gesagt. Das wäre insgesamt, wenn er es macht, seine dritte Kandidatur für den Chefposten in der CDU. Kann man sagen, wie verbraucht ist Friedrich Merz schon?
Tja, das ist die Frage, die uns dann auch die Mitglieder beantworten werden. Also da gibt es zwei Thesen, die man zu Friedrich Merz hören kann und die beide nach meiner Einschätzung Plausibilitäten für sich haben. Die eine ist, Friedrich Merz, das haben wir immer gewusst, ist der Liebling, der Star der breiten CDU-Basis. Viele haben deshalb bei den letzten beiden Kandidaturen gesagt, wenn der ein Mitgliederentscheid bekäme, dann wäre er es. Da sprach auch vieles dafür. Das waren zum Beispiel diese Beobachtungen, die wir da machen konnten 2018 bei diesen Regionalkonferenzen der CDU. Und am Ende war es der Parteitag, der sich gegen ihn entschieden hat. Im Rennen gegen Kramp-Karrenbauer zunächst und dann gegen Armin Laschet. Was bei Friedrich Merz ja zu diesem Eindruck geführt hat, da gibt es ein Partei-Establishment bis hin zu den Parteitagsdelegierten, die Stimmung in der Wählerbasis und in der Bevölkerung nicht richtig erspüren und dann immer wieder die falsche Entscheidung treffen. Manche haben gesagt, wenn das jetzt, nachdem das jetzt eine Basisentscheidung gibt, das ist das Tor geöffnet für den Durchmarsch von Friedrich Merz. Andere Beobachtung, auch dafür gibt es klare Anzeichen, er ist eben etwas verbraucht. Dieser Glanz, der ihn umstrahlt hat bei seinem Wiedereintritt in die politische Arena, der ist doch etwas verblasst. Der hat in seinen ersten beiden gescheiterten Kandidaturen, in denen er auch Fehler gemacht hat, hat der Schaden gelitten. Und ich gebe dir mal ein Stimmungsbild wieder. Das war kurz nach der Bundestagswahl in Münster, die Jahresversammlung der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation, die Friedrich Merz immer zu ihrem Star erkoren hat, ihn gerne als Vorsitzenden gehabt hätte, ihn gerne als Kanzlerkandidaten gehabt hätte. Und da hat er eine Rede gehalten, eine düstere Rede, in der er ein finsteres Bild der Partei gezeichnet hat, die Parteijugend ins Gebet genommen hat und gesagt hat, macht nicht so viel Party, es gibt harte Arbeit zu tun und die Oppositionsjahre werden hart werden. Und da war die Stimmung im Saal doch ganz, ganz anders. Das haben die nicht gerne gehört. Und ich würde sagen, da ist jedenfalls in erheblichen Teilen doch einiger Zweifel an Merz gewachsen, ob der jetzt in dieser Situation die Erneuerung sein kann. Und das andere, wie man mit diesem bisher immer so unbändigen Ehrgeiz, mit diesem Ego von Friedrich Merz umgeht, da haben wir eben schon drüber gesprochen.
Gut, jetzt haben wir hier also drei Männer, die das wollen. Können wir denn heute an diesem Freitagnachmittag schon sagen, wo die Frauen stehen beim Rennen um den CDU-Vorsitz?
Ja, irgendwo müssen die dann an der Seite der Männer stehen. Norbert Röttgen hat ja heute eine Frau, eine junge Bundestagsabgeordnete aus Hamburg, Franziska Hoppermann, mitgebracht. Ich musste da auch erstmal googeln. Hoppermann, wer ist das denn? Ich kannte die nicht. Die kommt aus der Hamburger Kommunalpolitik, war da in einer Bezirksverordnetenversammlung, so heißt das da, glaube ich. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Du siehst, ich muss mich in den Lebenslauf auch erstmal einfügen. Sie hat darauf verwiesen, dass ihr Großvater lange Bundestagsabgeordneter der CDU war, also dass sie aus einem politischen Umfeld kommt. Sie hat in der Hamburger Justizbehörde gearbeitet. Also die ist jetzt wirklich so ein neues Gesicht und es gab einige skeptische Fragen auch bei dieser Pressekonferenz heute. Also die jetzt sozusagen in so eine schwierige Situation, Konrad-Adenauer-Haus, in die Mitte der politischen Bühne, trauen Sie sich das wirklich zu? Das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Wir haben so viele bis hin zu Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten scheitern sehen, wenn sie hier auf dieses Berliner politische Parkett gehen mit seinen ganzen Eigenarten und Herausforderungen. Und für Helge Braun, da heißt es immer, dass der Nadine Schön, eine junge, sehr anerkannte Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland, als Generalsekretärin präsentieren will. Das werden wir dann sehen in den nächsten Tagen. Das ist die, du erinnerst dich vielleicht, für die Annegret Kramp-Karrenbauer Platz gemacht hat, indem sie auf ihr Bundestagsmandat verzichtet hat. Und dann konnte die Nadine Schön nachrücken. Und bei Friedrich Merz, da wissen wir nur eines, dass der ganz viel mit Frauen telefoniert zurzeit und auf einer Werbetour war und versucht hat, eine Frau oder Frauen zu gewinnen, um ein Team um sich zu scharen. Nach dem, was ich das weiß, hat er da auch einige Absagen bekommen. Indiz dafür könnte sein, dass eine der von vielen umworbenen Frauen, Karin Prien, die Bildungs- und Kultusministerin in Schleswig-Holstein ist, dass die angekündigt hat, auf eigenes Ticket für einen Stellvertreterposten im CDU-Bundesvorstand zu kandidieren. Die hat sich also auf dieses Werben, das sich auch an sie gerichtet hat, bei keinem eingelassen und hat gesagt, wer auch immer von den Kerlen das jetzt macht, ich bin diejenige, die als Exponentin des liberalen Flügels und als Frau in jedem Fall kandidieren will für einen Stellvertreterposten.
Okay, vielen Dank, Stefan.
Danke dir.
Es braucht ein gemeinsames Signal, dass wir uns gegen diese vierte Welle stemmen. Auch deshalb brauchen wir die Ministerpräsidentenkonferenz, das Treffen von Bund und Ländern. Aus meiner Sicht hätten wir es schon vor 3 Wochen gebraucht.
Das war heute Vormittag in Berlin der noch Gesundheitsminister Jens Spahn. Ein gemeinsamer Auftritt mit dem RKI-Chef Lothar Wieler. Diese gemeinsamen Pressekonferenzen der beiden, diese im Journalistenjargon PKs, die soll es jetzt wieder häufiger geben. Das hat mir Volker Finter mal vorhin erklärt.
Ja, nein, sie haben es unregelmäßig gemacht, aber jetzt wollen sie es wieder wöchentlich tun, weil die Zahlen einfach durch die Decke gehen. Das war dann schon eine interessante Ankündigung heute.
Also, wir sprechen mit Volker Finter mal in unserem Hauptstadtstudio. Volker, hallo, grüß dich.
Grüß dich, hallo.
Volker, wenn ich das so richtig sehe, da war eine Menge heute vom Ernst der Corona-Lage die Rede bei dieser PK. Und eine Menge auch von Corona-Einschränkungen. Können wir uns da auf neue Einschränkungen jetzt tatsächlich einstellen?
Naja, die hängen ja immer noch maßgeblich davon ab, wie das die einzelnen Länder umsetzen. Bei uns hier in Berlin beispielsweise gilt ab kommenden Montag auch eine 2G-Regel für Veranstaltungen und Restaurants und dergleichen. Und nach wie vor liegt das in der Hand der Länder, das umzusetzen. Bayern hat den Notstand ausgerufen. Da passiert mehr, wie es bei dir in Nordrhein-Westfalen aussieht. Das weiß ich im Moment nicht. Wenn ich die Bilder gestern vom Karneval gesehen habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da gilt noch gar nichts. Aber auch da soll ja eigentlich 2G gegolten haben. Die Bilder, die man gesehen hat, wie dann die Kontrollen stattfinden, also das sah eher nach Nicht-Kontrollen aus, zumindest das, was ich gesehen habe. Da wirst du mir vielleicht sagen können, wie das ausgegangen ist. Also das soll heißen, es wird nach wie vor von Land zu Land unterschiedlich gehandelt, je nachdem, wie die regionale Infektionslage ist. Aber prinzipiell ist man sich eigentlich schon einig, dass man an verschärfenden Maßnahmen nicht vorbeikommt, wenn die Zahlen in die Höhe gehen. Und da spielt 2G immer noch die wichtigste Rolle, wobei der Gesundheitsminister heute da 2G Plus ins Spiel gebracht hat. Soll heißen, auch Geimpfte und Genesene können ja das Virus in sich tragen und dann lohnen sich Veranstaltungen nur, wenn man auch die dann wirklich testen würde. Also dafür steht dann dieses Plus.
Also wenn wir jetzt immer mehr 2G haben, heißt das dann, das läuft auf eine, wie es immer so schön heißt, Impfpflicht durch die Hintertür hinaus?
Naja, bei der Impfpflicht, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Natürlich gibt es die Hoffnung, dass 2G dazu führt, dass viele der Ungeimpften, und das sind ja immer noch fast 15 Millionen Bundesbürger, dass die sich dann schneller dazu überreden lassen, das zu tun. In Österreich gibt es ja erkennbare Signale, dass da auch ein bisschen was passiert. Auch da sind ja die Zügel angezogen worden und mehr Menschen wollen sich jetzt impfen lassen. Hier bei uns ist es im Moment noch so, dass die Impfzahlen vor allen Dingen wegen der Booster-Impfungen langsam wieder steigen. Aber die Erst- und Zweitimpfungen, die verlaufen immer noch zäh. Da könnte eigentlich mehr passieren, aber da passiert tatsächlich nicht mehr. Und dann haben wir ja noch diese Debatte, was die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen angeht, also Pflegerinnen und Pfleger oder in den Krankenhäusern. Und auch da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Auf der einen Seite erscheint das natürlich sinnvoll, nach dem Motto, dann können die das Virus nicht mehr so schnell übertragen oder sich selbst nicht mehr so schnell infizieren. Auf der anderen Seite gibt es die große Angst vor der Flucht der Beschäftigten aus dem ganzen Pflegebereich, denn die, die sich bislang nicht geimpft haben, sind ja eher die, die mit einer großen Skepsis dem Ganzen gegenüberstehen. Und da gibt es dann schon welche, die den Beruf ganz aufgeben könnten, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, hier dürfen aber ab morgen nur noch Geimpfte arbeiten. Also da rechnet man einfach mit so vielen Widerständen, dass sich dafür letztlich im Moment keiner so wirklich entscheiden will. Aus Angst, dass die Leute dann den Beruf verlassen können.
Jetzt gibt es ja tatsächlich die Entscheidung, dass sich da Bund und Länder in den nächsten Tagen nochmal zusammensetzen. In der kommenden Woche, sag mir ganz kurz, wann genau, an welchem Tag?
Ja, das soll am kommenden Donnerstag stattfinden, parallel zu der Verhandlung im Deutschen Bundestag für die zweiten und dritten Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes, was ja die potenziellen Koalitionäre gestern erstmals eingebracht haben. Und du, was ich da auch interessant fand, wie sich jetzt plötzlich die Rollen verändern. Da konnte man dann gestern diese Koalition oder die potenzielle Koalition von SPD, FDP und Grünen erleben, die das Ganze verteidigt haben. Und dann die Union, die plötzlich in der Oppositionsrolle sich wiederfindet und die sich wie Ralf Brinkhaus entschieden gegen ein Ende der epidemischen Lage ausgesprochen haben, wie das auch Markus Söder tun oder Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, also die CDU-geführten Bundesländer, die jetzt plötzlich sich so in einer Oppositions- und Widerstandsrolle wiederfinden. Wobei man auch dazu sagen muss, was die epidemische Lage angeht, da geht es ja im Grundsatz wirklich nur um diese konsequenten Grundrechtseinschränkungen, also Lockdowns, allgemeine Schulschließungen oder beispielsweise auch Geschäftsschließungen, die sollen komplett gestrichen werden, was nicht heißt, dass im Fall des Falles, wenn es in einer Schule wirklich hohe Zahlen gibt, dass die auch dann temporär geschlossen werden kann. Aber es soll eben keine allgemeine mehr geben. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und alle anderen Instrumente bleiben ja erhalten.
Wie groß, also wenn wir uns jetzt mal auf dieses Treffen nächsten Donnerstag angucken, wie groß würdest du denn sagen, ist gerade in dieser aktuellen Lage die Bereitschaft der einzelnen Bundesländer, ihre Politik zu koordinieren? Wir haben ja da teilweise ein sehr unterschiedliches Bild in den einzelnen Ländern. Bremen zum Beispiel, sehr, sehr hohe Impfrate. Dagegen Sachsen oder Bayern, die ja gerade mit riesigen Problemen zu kämpfen haben. Sind diese Länder bereit, sich auf gemeinsame Regeln zu einigen?
Naja, das Entscheidende der Ministerpräsidentenkonferenz war ja eigentlich immer, dass man sich ein gemeinsames Korsett von Maßnahmen gibt, die man im Fall des Falles dann anwenden kann. Also, dass es bundeseinheitlich geregelt wird, was ab welcher Inzidenz, erinnern wir uns an das letzte Jahr, die Inzidenz von 50, 100 oder 200, das waren ja die maßgeblichen Schritte, was dann jeweils zu passieren hat. Und das ist eigentlich auch die Debatte, die jetzt wieder geführt werden muss, dass man für alle einheitlich zumindest einen Handlungsrahmen hat, was man unter welchen Umständen wann zur Geltung bringt. Und mehr kann solch eine Konferenz nicht leisten, weil es wäre natürlich Unsinn zu sagen, ich habe jetzt die gleichen strengen Regeln in Bremen, wie ich sie im Moment in Bayern anwenden muss, weil die Inzidenzen in Bremen nun mal ganz andere sind und die Gefahren in Bremen ganz andere sind. Aber dass man sich beispielsweise gemeinsam über Veranstaltungen Gedanken macht, ob so etwas wie jetzt die Veranstaltung gestern in Köln beim Karneval, ob das in der Zeit wirklich angemessen ist, wenn auf der anderen Seite keine wirklichen Kontrollen stattfinden, ob das wirklich nur Geimpfte und Genesene sind. Ich glaube, darüber wird man noch eine Debatte führen können. Und heute gab es ja auch den Appell vom Robert-Koch-Institut, generell auf Großveranstaltungen wieder stärker zu verzichten. Wir erinnern uns an die Fußballspiele und an die gefüllten Stadien in den letzten Monaten. All das birgt natürlich die Gefahr, dass es überhaupt wieder zu einer stärkeren Ansteckungsserie kommen kann. Und um das zu unterbinden, würde ich mal vermuten, wird man gerade auf den Bereich der Großveranstaltungen auch wieder schärfer schauen wollen in der kommenden Woche.
Volker, wenn ich mir das so alles angucke, gut, ich bin jetzt nicht so sehr in dem aktuellen Geschehen drin wie du. Du verfolgst ja wirklich sehr viele, auch einzelne Äußerungen, einzelne Interviews, auch solche Auftritte wie heute in der Bundespressekonferenz. Mein Eindruck, wenn ich mir auch anschaue, wie sich die Ampel da gerade positioniert, du hast das erwähnt, ist, dass unter einer möglichen oder wahrscheinlichen Regierung von SPD, Grünen und FDP die ganze Corona-Politik so etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so drastisch sein wird wie unter der Großen Koalition, dass der Kurs da etwas lockerer sein wird, dass die drei das zumindest so gerade anvisieren. Stimmt dieser Eindruck?
Naja, also da muss man ja auch sehen, dass die drei potenziellen Koalitionspartner auch so ein bisschen von der aktuellen Dynamik überrascht wurden. Natürlich, wir hatten vor kurzem noch eine Diskussion angestoßen von Jens Spahn über das Ende der epidemischen Lage. Also man ging eigentlich davon aus, dass das Ganze sich dann doch ein gutes Stück weit abmildert, ob der hohen Zahl der Geimpften, die jetzt offenbar doch nicht ausreichend ist. Und insofern war es natürlich klar, dass diese potenziellen Koalitionäre in ihrer gemeinsamen Suchbewegung Instrumente gesucht haben, die das Ganze noch im Rahmen halten, aber die nicht schärfer sind als das, was wir im vergangenen Jahr hatten. Also die zu einer Entlastung beitragen sollen, auch zu einer psychosozialen Entlastung, dass man sich nicht mehr vor Geschäfts- oder Lockdowns, generell vor Schließungen fürchten muss, was ja viele Wirte und andere Veranstalter das letzte Jahr fast um die Existenz gebracht hätte. Insofern soll es da ganz bewusst politische Entlastung geben. Nun sind auf der anderen Seite die Koalitionäre selbst noch nicht so nah beieinander, dass man sagen könnte, das ist wirklich ein geschlossenes Bündnis, das für die kommenden 4 Jahre steht. Das ist ja immer noch eine Suchbewegung. Die Verhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Also insofern ist das so eine Zwittersituation für diese neuen Koalitionäre. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die geschäftsführende Bundesregierung ist nach wie vor handelnd im Amt, fängt aber auch erst spät an zu handeln. Also Jens Spahn hat heute erst angekündigt, dass es jetzt ab kommender Woche oder vielleicht schon ab Samstag diese kostenlosen Tests wieder geben sollte, die im Oktober abgeschafft wurden, auf seine Initiative hin, in der Hoffnung, dass die Menschen sich dann schneller impfen lassen und dass es jetzt auch wieder zur Finanzierung der Impfzentren kommen soll. Auch die wurde Ende September eingestellt, im Glauben, man habe jetzt schon den richtigen Weg erreicht, wobei gleichzeitig schon beschlossen wurde, dass eben die Booster-Impfungen verstärkt an die älteren Menschen herangebracht wurden. Also da gibt es tatsächlich nach wie vor viele Ungereimtheiten, die in so einer Situation, wo die Zahlen sich jetzt wieder zuspitzen, natürlich sich negativ ausweisen.
Volker Fintermer in Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Eine Woche geht also zu Ende in der deutschen Politik und wir haben heute schon einiges gehört über die kommende Woche und was da auf uns zukommen wird. Falls ihr euch noch Themen wünscht, falls Sie sich Themen wünschen, wir nehmen Hinweise immer gerne entgegen, genauso wie natürlich Lob und Kritik. Die E-Mail-Adresse ist und bleibt dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.